Na gut, die Liquidation. Also wir alle hatten das, wir haben es, glaube ich, einerseits in der Ausbildung natürlich mitgelernt. Wenn man im Beleihungswertgeschäft unterwegs ist, hat man es auch tendenziell mal auf dem Tisch, weil es dann natürlich dieses Thema gibt, Restnutzungsdauer unter 30 Jahren, müssen die Freilegungskosten mit berücksichtigt werden. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen haben dann sehr großen Augenmerk darauf, dass die Restnutzungsdauer über 30 Jahren liegt tatsächlich. Ne, deswegen wird das in der Praxis recht selten angewendet. Aber Patrick, erzähl doch mal von deinem Fall.
Ja, also vielleicht fange ich ein bisschen vorher an. Wir reden ja jetzt so selbstverständlich von einem Liquidationsobjekt und klären vielleicht erstmal, wann habe ich denn eine Liquidation?
Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und ja, wir begrüßen euch mit einem ganz, ganz, ich finde schon wichtigen Thema, weil ich das Thema relativ häufig bei mir auch in der Region vorfinde, bedingt durch den Bestand. Und zwar ist das die Liquidation. Das klingt so drastisch und dramatisch und hochtrabend, aber ich glaube tatsächlich, jeder von uns hatte das schon mal auf dem Tisch.
Wahrscheinlich, aber nicht als solches erkannt, ne? Das kann natürlich auch sein. Also man stellt sich ja manchmal die Frage, kann ich so ein Haus noch retten?
Dann definitiv.
Muss man sich ja schon die Frage nach der Liquidation stellen.
So ist es. Je nach Bodenrichtwert ist das echt ein Thema. Wir haben heute einen ganz speziellen Spezialfall mitgebracht, den Patrick jetzt in den letzten Wochen mit begleiten durfte. Ne? Da geht es schon ein bisschen mehr in so eine Sondernutzung mit rein tatsächlich. Aber ich glaube, auch im Einfamilienhausbereich habe ich jetzt nicht so selten das Thema, dass ich mit Kollegen zu tun habe, die mich fragen, wie geht ihr damit um, wenn ihr ein Haus vorfindet, das jetzt, wie wir schon ganz häufig gelernt haben, natürlich nicht mehr wertlos ist, aber eventuell in seinem anteiligen Wert den Bodenrichtwert unterschreitet. Ja, und da muss ich ja irgendwie damit umgehen. Aber vorher nochmal, Patrick, dein Highlight letzte Woche.
Mein Highlight.
Nicht schon wieder das Wetter.
Nein, also mein Highlight letzte Woche war Montag bis Freitag. Es war endlich mal kein Kind krank. Das änderte sich dann Samstag.
Aber ich wollte gerade sagen, wie ist denn das jetzt aktuell? Weil dann schreit man das ja eigentlich ganz gern. Ich habe schon immer Angst, wenn mir die Leute so gratulieren. Mensch, toll, dass ihr durch diese Grippezeit ohne kranke Kinder gekommen seid. Sag das doch nicht so. Sag's nicht so.
Ja. Ja, das ist leider so. Ich finde, das geht jetzt bei uns halt, glaube ich, 4 Wochen oder 5 Wochen so, dass die Kinder immer nacheinander immer wieder krank sind und man selber und so weiter und so fort. Das ist schon, also das macht schon langsam mürbe.
Mhm. Ja. Ich würde ja sagen, Besserung ist in Sicht. Es wird jetzt der Frühling kommen. Da hebe ich meinen kleinen Finger. Ich muss ihn wirklich etwas. Ich habe mir die Autotür auf den kleinen Fingernagel gekloppt letzten Sonntag. Aber das sollte uns jetzt nicht stören. Aber deswegen nicht wundern, bitte. Ich kann den nur nicht nach unten hängen.
War das dein Highlight in der letzten Woche?
Total. Und vor allem auch der Ohnmachtsanfall, der danach kam, wo ich sage, um Gottes Willen, wegen dem bisher. Aber lassen wir das. Nein, aber deswegen bitte nicht wundern. Ich muss das machen, weil ansonsten versterbe ich hier leider auf der Stelle.
Ich könnte jetzt sagen, Anne, wir nehmen Podcast auf, niemand sieht deinen Finger, aber wir filmen das ja auch noch.
Deswegen sage ich es ja.
Also ein Grund, so umso schön, mehr dieses Mal auf YouTube unsere Podcast-Videos anzugucken.
Genau, um meinen selbst erstellten Verband hier zu begutachten. Na gut, die Liquidation. Ne, also wir alle hatten das, wir haben es, glaube ich, einerseits in der Ausbildung natürlich mitgelernt, wenn man im Beleihungswertgeschäft unterwegs ist, hat man es auch tendenziell mal auf dem Tisch, weil es dann natürlich dieses Thema gibt, Restnutzungsdauer unter 30 Jahren, müssen die Freilegungskosten mit berücksichtigt werden. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen haben dann sehr großen Augenmerk darauf, dass die Restnutzungsdauer über 30 Jahren liegt tatsächlich. Ne, deswegen wird das in der Praxis recht selten angewendet. Aber Patrick, erzähl doch mal von deinem Fall.
Ja, also vielleicht fange ich ein bisschen vorher an. Wir reden ja jetzt so selbstverständlich von einem Liquidationsobjekt und klären vielleicht erstmal, wann habe ich denn eine Liquidation? Klassischerweise wird ja Liquidation immer dann berechnet, wenn ich im Ertragswertverfahren bin und nachdem ich den Reinertragsanteil des Bodens quasi abgespalten habe, nichts mehr überbleibt, also dann Minus steht. Das ist ja auch der Grund, warum man das allgemeine Ertragswertverfahren verwendet, weil sich das da besser nachweisen lässt. Und dann bedeutet das ja eigentlich, dass alleine nur die Bodenwertverzinsung schon den Reinertrag aufzehrt. Ja, das habe ich zum Beispiel ganz häufig, wenn ich eine kleine Immobilie habe, weil sie nicht dann auch noch schlecht vermietet, auf einem großen Grundstück in der Top-Lage. Ja, dann kann ich solche Sachen zum Beispiel haben. Das ist dann so eine wirtschaftliche Liquidation auf der einen Seite im Ertragswertverfahren. Jetzt ist aber auch die Frage, ja, wie bilde ich denn im Sachwertverfahren eigentlich eine Liquidation ab? Und da geht es vor allem darum, dass die Sanierungskosten und das Beheben von Schäden und Mängeln eigentlich den Zeitwert des Gebäudes bei weitem den Neubauwert des Gebäudes dann überschreiten. Das kann manchmal notwendig sein, wenn ich zum Beispiel sowas habe wie einen Denkmalschutz oder so. Da geht es ja nicht anders. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das so ein Punkt, wo es ganz grundsätzlich zu einer Liquidation kommt. Dann gibt es ja noch den Paragraphen 13 BelwertV, wo gesagt wird, wenn ich eine Restnutzungsdauer von weniger als 30 Jahren habe, dann muss ich ja schon mal die Abrisskosten rechnen. Ja, ich kann ja auch noch die Bodenwertverzinsung dann weglassen, aber das ist noch was, oder den Bodenwert weglassen, das ist noch was anderes. Und dann gibt es aber noch eine Art und Weise, und das ist ein Fall, den ich jetzt habe, das ist ein Gewerbeobjekt. Und dieses Gewerbeobjekt ist eigentlich total gut vermietet, irgendwie mit 15.000 Euro im Monat an Mieterträgen. Und wir haben ungefähr 1,5 Hektar. Und von den 1,5 Hektar Größe haben wir irgendwie nur 25 Euro pro Quadratmeter Bodenwert, sodass wir bummelig auf 370.000 Euro, glaube ich, Bodenwert gekommen sind. So, also etwas, wo man sagen könnte, das ist überhaupt gar keine Liquidation im Ertragswertverfahren. Aber jetzt haben wir nämlich folgende Situation. Ich bin also mit den Kunden, ist eine Erbauseinandersetzung mit den Kunden dahin. Und dann bin ich auf diesen Hof gefahren und habe dann festgestellt, okay, das muss wohl irgendwie mal, also ein holzverarbeitender Betrieb gewesen sein. Da war vorne auch so ein großes Schild mit so einem Baumstamm auch und so weiter und so fort. Also die haben irgendwie Holz verarbeitet, Import, Export und so ein Krams. Aber als ich mir dann das Objekt anguckte, waren da eigentlich nur also so andere Import-Export-Firmen, Autoschrauber, Kurierdienste und sowas. Also eigentlich eher nichts, was so mit Holzverarbeitung zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ihr habt das ja hier umgenutzt. Ja, irgendwie vor einigen Jahren ist die Firma, die das betrieben hat, pleite gegangen. Und das hat einfach in Deutschland so keinen Markt mehr, wie das da irgendwie gemacht wurde. Und die hatten auch einen Gleisanschluss und also ein Krams, ne? Und naja, das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt irgendwie, dass sie dann nach einer Nachfolgenutzung oder dass dann nach einer Nachfolgenutzung gesucht wurde und die war dann einfach nicht da und deshalb hat man es anderweitig genutzt. Würde man ja jetzt erstmal sagen, okay, kann man machen.
Lucky you, du hast es vermietet gekriegt, ja.
Ja, genau. So. Problem ist aber, dass ich ja dann eine Nutzungsänderung beantragen müsste. Ja, weil wir sind hier nicht in einem Gewerbegebiet erstmal schon mal, sondern planerisch sowieso erstmal im Außenbereich. Das Ganze ist im Flächennutzungsplan zwar als Gewerbefläche ausgewiesen, ein Flächennutzungsplan hat ja aber keine rechtlich bindende Wirkung, sondern das ist ja quasi eine Absichtserklärung der Gemeinde, ja, oder der Planungsbehörde, was man da mal vorhat oder was da sein soll. Und trotzdem gilt das Baurecht nach 35. So, und während holzverarbeitende Betriebe privilegierte Vorhaben sind, genau, ist das halt bei Automodifikationen und Import-Export jetzt nicht unbedingt der Fall. Dazu kommt noch, dass natürlich dieses Objekt auch gar nicht darauf ausgelegt ist, vor allem mit Schadstoffen, bodenverändernden Schadstoffen und so umzugehen. Das im Rahmen unserer Gutachtenerhebung haben wir dann nicht nur herausgefunden, dass keine Umnutzung vorgenommen wurde, sondern dass schon bereits 1998 die Bodenschutzbehörde festgestellt hat, dass dort nicht zulässige Nutzung betrieben werden. Und dann hat man auch Bodenproben genommen, da war jetzt erstmal nichts gefunden worden, sagt aber aufgrund der Nutzung, die da offensichtlich vorherrscht, ist das nicht so also nicht, oder ist es zu erwarten, andersrum ist es nicht, ist es zu erwarten, dass da irgendwelche bodenverändernden Substanzen oder Zustände herrschen oder also Altlasten auf gut Deutsch. So. Und da kommt dann noch dazu, dass wir im Rahmen der Anliegerbescheinigung, und deshalb werbe ich immer für Anliegerbescheinigungen, zwar von der Gemeinde mitgeteilt bekommen haben, dass alle Beiträge beglichen sind, aber dass die Zufahrt rechtswidrig ist. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann denn die Zufahrt zu diesem Grundstück rechtswidrig sein? Und dann habe ich festgestellt, dass vor einigen Jahren dieses Grundstück eigentlich mal doppelt so groß war. Das hat man dann irgendwann, hat man das Ganze verkauft. Damit man es aber auch teilen kann, hat man damals eine sogenannte Vereinigungsbaulast eingetragen, die quasi das Grundstück, was ich jetzt zu bewerten hatte, und das Nachbargrundstück als ein Grundstück behandelt. Warum? Vor allem aufgrund der Tatsache, weil es hier ein Flurstück gab, das als Zufahrt diente. Jetzt ist die Frage, ja, ist doch nicht schlimm, kann ich so eine Zufahrt nicht nachträglich legalisieren? Nee, in dem Fall nicht, weil wir hier eine Landesstraße haben und da kann man nicht so einfach Zu- und Abfahrten bauen aufgrund des fließenden Verkehrs, der Geschwindigkeit und so weiter und so fort, wenn da jemand mit 100 um die Ecke kommt. Und da kommt so ein Holz-LKW oder jetzt ein Autotransporter, ne, dann kann das zu sehr, sehr gefährlichen Situationen kommen. So, heißt also zusammengefasst, wir haben eine Altlastenthematik, wir haben eine illegale Nutzung, die auch nicht nachgenehmigungsfähig ist. Wir haben quasi eine erstmal auf den ersten Blick nicht mehr gesicherte Erschließung, weil die Zufahrt illegal ist und dementsprechend eigentlich ein Haufen Mist. Und das heißt, dass wir hier quasi eine Liquidation haben, rein nur aus wirtschaftlichen Gründen oder rechtlichen Gründen. Und das ist so ein Paradebeispiel, und deshalb habe ich diesen Fall auch heute mal mitgebracht, so ein Paradebeispiel dafür, wo ich sage, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir Gutachten schreiben, behördliche Auskünfte einholen und auch eine Bauakte einholen. Ja, manchmal ist das total lästig, weil man könnte so schnell fertig sein und das Honorar abrechnen. Aber es ist halt maximal wichtig, die Bauakte anzufordern. Es ist maximal wichtig, eine Altlastenbescheinigung, eine Baulastenauskunft und auch eine Anliegerbescheinigung anzufordern und auch letzten Endes eine Denkmalschutzauskunft. Und hier ist es dann so, dass wir, wie gesagt, rein wirtschaftlich war das alles in Ordnung. Und jetzt war die Frage, wie ermittle ich jetzt den Wert dieser Immobilie? Und wir haben ungefähr knapp 4000 Quadratmeter Bruttogrundfläche an Hallen. Die sind alle zwischen 1965 und 1970 gebaut worden. Und dementsprechend die Hallen, die eine Holzkonstruktion haben, haben natürlich Holzschutzmittel, die problematisch sind. Die aus Stahl sind, haben Asbestdächer. Ne, die aus Holz sind, haben Holzschutzmittel und Asbest. Also das ist ein Riesenthema. Insgesamt sehr, sehr viel versiegelte Flächen. Das heißt, ich habe auch noch Fundamente, die aus dem Boden raus müssen. Und dann habe ich mich da erstmal dran gesetzt und habe das erstmal für mich gewürdigt, habe gesagt, okay, was ist jetzt eigentlich hier die Hauptbaustelle? Dann habe ich überlegt, okay, die widerrechtliche Zufahrt. Ja, okay, die kann man dicht machen, aber wie kommt man dann auf dieses Flurstück oder auf dieses Grundstück? Jetzt ist es so, dass es ja diese Vereinigungsbaulast gibt und es gibt jetzt im Moment eine Zufahrt zu unserem Objekt, die ist wie gesagt widerrechtlich, und es gibt eine Zufahrt zum Nachbarngrundstück, das war die ursprüngliche Zufahrt. Und die ist jetzt im Moment nur so, ich sag mal, aufgeteilt durch so ein Materiallager, ja. So, das heißt, die könnte man jederzeit wieder öffnen und dann hätte ich erstmal schon mal wieder meine Erschließung. Dafür ist ja auch eigentlich da. So, also das war Gott sei Dank unproblematisch, das Thema, das konnte man schnell abhaken. Thema Bodenverunreinigung war ja jetzt nichts konkret festgestellt, nur ein dringender Verdacht da. Und es wurde gesagt, es muss ein Bodengutachten nach der Bundesbodenschutzverordnung erstellt werden. Habe ich gesagt, okay, das ist zusätzlich zum Gutachten, wäre das zu berücksichtigen, wenn da was gefunden wird, weil das weiß ich ja nicht. Und ich darf ja nur das bewerten, was aufgrund konkreter Tatsachen und mit hinreichender Sicherheit bekannt ist. So. Mhm. Denkmalschutz hatten wir nicht. Also blieb quasi nur die illegale Nutzung. Und illegale Nutzung ohne eine Perspektive der Folgenutzung heißt Abrisskosten.
Ja.
Und was das Ganze vielleicht so ein bisschen mal tiefer gründig werden lässt, ist, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, was ich an Abrisskosten habe, dann ist es ja nicht so, dass der Bagger kommt, das abreißt, auf den Kipper lädt und wegfährt. Sondern ich habe ja vor allem im Hinblick auf die Asbestdächer im Rahmen der TRGS quasi, also dieser technischen Richtlinien für Gefahrstoffe, habe ich das Problem, dass ich hohe und aufwendige Entsorgungskosten habe für das Asbest. Ich habe Entsorgungskosten für das mit Holzschutzmitteln belastete Konstruktionsholz. Und ich habe ja teilweise wirklich massive Fundamente, die alle ausgebaut werden müssen.
Hm.
Ja. Ich habe mich dann lange, lange damit beschäftigt und das evaluiert und auch mal wirklich mit Abbruchunternehmen telefoniert und kam nachher auf Abrisskosten von ungefähr 800.000 Euro.
Das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine Frage gewesen, wie man mit so Spezialsituationen umgeht, weil die, ich sag mal, es gibt ja auch in den Marktdaten und Praxishilfen meistens so Orientierungen für Freilegungskosten, meistens in Euro pro Kubikmeter und Bordraum, ne? Also meistens Bordraumeinheit. Aber jetzt habe ich ja, wie in deinem Fall, solche Sondersituationen. Oder ich habe zum Beispiel, daran denke ich auch perspektivisch, auch eine Gewerbehalle noch mit zu berücksichtigen, die direkt an einer Durchfahrtsstraße in diesem Gewerbegebiet liegt. Das bedeutet, wenn ich dieses Ding abreiße, muss ich auch damit rechnen, dass ich ja höchstwahrscheinlich diese Straße absperren muss über einen Raum von 2 Wochen. Ne? Bedeutet, wir müssen umleiten. Das sind Kosten, die, finde ich, in so einem klassischen, also in klassischen Markteinheit gar nicht berücksichtigt werden. Also wie ich dann damit umgehe. Also wirklich tatsächlich dann bei Firmen anfragen und einen Ansatz bringen.
Ja, ja, genau. Und das ist es halt. Also man kann das auch tatsächlich relativ gut mittlerweile über KI evaluieren. Mhm. Also es gibt ja sowohl bei Perplexity als auch bei ChatGPT mittlerweile in der Pro-Version dieses Deep Research. Wenn man das mal ordentlich promptet, dann kommt man da auch auf sehr, sehr gute Ansätze. So. Und für mich war es so, ich habe das, wie gesagt, hier mit ein, zwei Unternehmen mal besprochen, diese Thematik, habe das dann anschließend nochmal, weil es mich einfach interessiert hat, durch GPT gefragt. Da kam tatsächlich Ähnliches raus, ja, also zwischen 150 und 250. Und das bestätigte dann auch meinen Ansatz von 200 Euro auf den Quadratmeter. So, bei 4.000 Quadratmetern, also ich habe das dann noch regionalisiert, ja, aber bei 4.000 Quadratmetern BGF hatte ich halt dann bei 370.000 Euro Bodenwert ungefähr 800.000 Euro Abrisskosten. Und dann kam wieder die Frage, und jetzt kommt nämlich der Bogen zu unserer letzten Folge. Habe ich jetzt eigentlich einen negativen Bodenwert? Oder Wert? Nicht nur Bodenwert, sondern Wert. Oder habe ich 0 Euro oder habe ich 1 Euro? Und dann habe ich mich, und das kann man jetzt so ein bisschen als Teil 2 dessen, was wir letzte Woche besprochen haben, mal damit auseinandergesetzt und habe für mich festgestellt, nein, eigentlich gibt es keinen negativen Bodenwert, auch wenn die Fachliteratur da noch sehr uneins ist, fand ich einen Argumentationsstrang ganz interessant und den wollte ich eigentlich heute auch mal hier teilen. Und zwar ging es darum, der 194 BauGB gibt ja einen oder definiert ja einen Marktwert, einen Preis, ja. Und ich fand den Ansatz ganz klug, dass in der Literatur davon gesprochen wird, dass wenn ich über einen Verkaufspreis rede, ein Verkaufspreis aus vielen logischen Gründen nicht negativ sein kann. Ja, weil ich würde dir ja nicht sagen, ich verkaufe dir meinen Lolli, krieg dafür aber 2 Euro.
Guter Deal, ja. Mach mal so.
Ja, ja, genau. Und das bedeutet ja, und das ist der zweite Teil dieser Logikkette, das bedeutet nichts anderes wie, es ist nicht verkäuflich. Und dann war ja wieder die Frage, ist es dann 0 Euro wert oder 1 Euro wert? Und da habe ich mich dann wieder für die 1 Euro entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt 0 Euro da reinschreibe, dann ist es eine Schenkung. Und dann kann ich als Sachverständiger wieder nicht absehen, was möglicherweise der Gesetzgeber im Hinblick auf Schenkung, steuerrechtliche Dinge und vor allem Betrachtungsweisen sich da ausgedacht hat, weil er sagt, ja, Also nachher Marktwertermittlung ist das bestimmt minus, ne, oder nichts wert. Hm. Aber in der steuerlichen Betrachtung ist es möglicherweise anders. Und dementsprechend kommt dann doch Schenkungssteuer da hervor. Also habe ich gesagt, habe ich mich für 1 Euro entschieden, habe gesagt, das Ding ist im Prinzip so nicht vertransaktionierbar. Oder halt nur ja, im Zusammenhang mit der Gemeinde, dass die Gemeinde das erwirbt oder wie auch immer. Ja. Hm. Und das ist letzten Endes dann dabei rumgekommen und dementsprechend vielleicht noch mal ganz kurz hier für meine 20 Minuten einleitenden Worte. Im Paragraphen 8 Immowert V ist ja im Absatz 3 sind ja genau diese Liquidationsobjekte genannt, also bauliche Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind. Und das, wie gesagt, kann meiner Meinung nach über 3 Punkte erreicht werden. Einmal über einen negativen Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen. Dann über Sanierungskosten oder Modernisierungskosten, die Neubaukosten bei weitem übersteigen. Und durch rechtliche Aspekte, wie jetzt in dem von mir aufgezeichneten Fall. Also vielleicht, mir ist es einfach wichtig, hier in dieser Folge mal darauf hinzuweisen, dass Liquidation nicht einfach nur Bodenwert minus Abrisskosten ist. Ja, denn wenn Abrisskosten wie in meinem Fall jetzt deutlich höher sind als der Bodenwert, stellen sich da ja Folgefragen. So, das war mein Monolog.
Ausgezeichnet, weil ich habe tatsächlich jetzt ganz viele Gedankenansätze, die ich einfach gerne mal mit unterbringen möchte. Und zwar erstens ist es super wichtig, mal über dieses Thema negativer Wert zu sprechen, weil zum Beispiel auch bei uns in der Region, wir haben ja bekannterweise keine exorbitanten Bodenrichtwerte stellenweise. Na, und wenn ich dann aber trotzdem ein halbwegs umfassendes Objekt da drauf habe, weil das ich abreißen muss, habe ich ganz häufig diese Situation, der ich mich stellen muss, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich würde jetzt gerne mit dir nochmal ganz kurz auf dieses Thema auftraggeberseitige Vorgaben eingehen, weil es gibt ja durchaus Objekte, die wirtschaftlich nicht so nutzbar sind, wie sie sind. Ich glaube, du weißt, auf welches Beispiel ich gleich hinaus möchte, die aber aus Gründen der Gesamtheit des Auftrages und der Würdigung des Einzelfalls nicht abgerissen werden können. Also A, natürlich Denkmalschutz, aber mir fällt zum Beispiel ein, wir hatten ja mal ein sehr, sehr großes Objekt in einer sehr, sehr großen Stadt zu bewerten, eine riesengroße Sporthalle. Und diese Sporthalle befand sich im Gemeinbedarf und der Hintergrund war tatsächlich die Übertragung zwischen 2 Gesellschaften. Jetzt ist es so, dass die Sporthalle an sich zusätzlich noch als Veranstaltungsort genutzt wurde, aber bedingt durch, ich sag mal, regionale Besonderheiten, also nicht im Sinne von marktregional, sondern wirklich Vorgaben von der Landesregierung oder von der, ne, also von der regionalen Regierung, nur halt ganz, ganz anteilig für diese Ertragserzielung genutzt werden konnte. Also mal so ein Verhältnis, weiß ich nicht, 10% dieser gesamten Nutzung sind irgendwie wirtschaftlich gewesen. Der Rest ist kostenfrei zur Verfügung gestellt gewesen. So. Und in dieser Zeit hat diese Halle Einnahmen aus Veranstaltungen erzielt. Wenn man sich jetzt aber das Ganze mal in so ein Ertragswertverfahren packen würde, waren wir sehr, sehr schnell an dem Punkt der Liquidation angekommen, rechnerisch, weil, wie gesagt, diese Halle nicht wirtschaftlich nutzbar gewesen ist. Das kann ich aber gerade nicht ändern. Das ist so, ne? Deswegen, wie gesagt, das Verfahren vielleicht auch nicht geeignet war. Und wir ja in dem Moment auch im Gutachten hergeleitet haben, dass wir jetzt hier abreißen, müssten es aber nicht machen. Also was für Hinweise möchtest du, ich sag mal, jemanden noch mit an die Hand geben, der jetzt hoffentlich nicht als Anfänger so eine Sporthalle zu bewerten hat, aber der vielleicht mal für so eine Situation sich befindet und sagt, okay, vielleicht wähle ich jetzt hier nicht die Liquidation aus Gründen.
Naja, also für mich ist immer auf der einen Seite wichtig, erstmal ist das, was mein Auftraggeber verlangt, etwas, was ich guten Gewissens umsetzen kann. Ja, also wenn mein Auftraggeber mir solche Vorgaben macht, dass ich, weiß ich nicht, quasi etwas bewerten soll, was überhaupt nicht mehr der Realität entspricht, dann muss ich eventuell auch mal sagen, sorry, aber das mache ich einfach nicht. Ja, ja. Also es ist natürlich immer mal so, dass wir zum Kunden kommen, der Kunde hat ein Haus geerbt und das heißt, ja, kannst du ja eh nur noch abreißen. Ja, da auch einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ja, das gucken wir uns in Ruhe an und wenn dem so ist, dann werden wir es auch so rechnen und wenn dem nicht so ist, dann werden wir es nicht rechnen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, es ist einfach wichtig, dass wir immer faktenbasiert entscheiden, nach unserem Sachverständigen oder nach unserem Sachverstand. Das bedeutet, faktenbasiert auch immer, dass ich erstmal dieses Wissen und diese Information haben muss. Und ich kenne ganz, ganz viele Sachverständige, die es leider unterlassen, Bauakten anzufordern, Auskünfte schriftlich anzufordern. Und ich sag mal, in dem Fall war es so, wenn ich die Auskunft telefonisch angefordert hätte, dann hätte ich vielleicht eine Info bekommen, ja, da ist sind keine Anliegerbeiträge mehr erhoben worden. In dem Fall habe ich eine schriftliche Auskunft, in der steht drin, die Zufahrt ist rechtswidrig. Ja, das sind Informationen, die sind wichtig. Und deshalb, ja, es ist manchmal nervig, da den Behörden immer hinterher zu latschen. Und es dauert auch manchmal echt lang. Aber es ist umso wichtiger, das wirklich zu tun, weil nur dann sind unsere Gutachten gut.
Ja, ja.
Und dann muss man auch sagen, und das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn ich dann so viele Auftraggebervorgaben habe, dass ich im Prinzip gar keinen freien Marktwert ermittle, dann ist das kein Gutachten im Sinne des Paragraphen 194 Baugesetzbuch. Also das war ja auch bei unserem Gutachten so, dass wir bewusst geschrieben haben in Anlehnung an Paragraph 194 Baugesetzbuch. Und ich hatte hier im örtlichen Gutachterausschuss, im Sachverständigenausschuss der IHK neulich auch so eine Definition. Gibt es noch etwas anderes neben dem Marktwert nach 194, was Sie als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ermitteln können? Und das ist in ganz, ganz vielen Fällen der Fall, weil es einfach zum Beispiel bei Gemeinbedarfsflächen, ja, weil wir Dinge ermitteln, die ja so weit in der Theorie liegen, dass sie nicht unbedingt immer mit dem 194 BauGB konform sind. So.
Ja.
Und das dann aber auch wirklich zu sagen und zu sagen, hey, wir bewegen uns hier nicht mehr im 194, wir machen etwas in Anlehnung an, ja, aber das ist erstmal was anderes, weil das durch die Fiktion des auftraggeberseitigen, ja, Vorgabenkonstrukts so von der Realität entfernt ist, dass es die Ansprüche überhaupt gar nicht mehr, den Ansprüchen gar nicht mehr genügt.
Und dann würde ich gerne mal noch was mit dir überdenken, bei dem ich nicht weiß, ob ich gerade einfach viel zu abstrakt denke, aber ich habe trotzdem jetzt gerade so einen Punkt, den ich für mich mal klären möchte. Wenn ich jetzt so einen Fall habe, wie in deinem Fall, und ich kann davon ausgehen, dass das Ding Neuro quasi ausgewiesen bekommt, aber faktisch, wenn ich mir überlegen würde und an den gewöhnlichen Geschäftsverkehr denke, frage ich mich, ob trotzdem jemand bereit wäre, selbst nur einen Euro dafür zu zahlen oder es überhaupt zu nehmen, wenn ich weiß, ich muss die Dinger freilegen, ich habe ganz viele ungeklärte Besonderheiten, ich lasse die Finger davon. Das ist jetzt total vereinfacht, ne? Also einfach nochmal drüber zu überlegen. Ich weiß, dass man ja in der ImmoWert V im Eingang direkt sagt, es gilt für marktfähige und nicht marktfähige Objekte. Aber wann ist ein Objekt nicht marktfähig? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, wir hatten das auch bei Gemeinbedarfsflächen. Die sind ja meistens, sie haben keinen Markt, ne, weil die werden ja eher zwischen den.
Ja, dann sind sie aber nicht marktgängig.
Verzeihung. Ja, genau. Also wie sind
ja, genau. Also, ne, also.
Oh, jetzt wird's spannend.
Ja, genau. Also ich finde, da ist schon ein Unterschied zwischen marktgängig und marktfähig.
Stimmt, weil marktfähig wären sie ja durchaus, sie sind nicht marktgängig.
Genau.
Aber jetzt genau in so einem Fall, wo ich sage, okay, wir weisen ja in dem Moment tatsächlich einen Verkehrswert nach § 194 aus und ich bin jetzt der festen Überzeugung, ganz einfach ausgedrückt, dafür gäbe es eigentlich gar keinen Markt, weil wer würde sowas tun? Jetzt ist, wie gesagt, ich verstehe aber auch natürlich, wir können da ja nicht Minusbeträge, wenn ich jetzt also wirklich
mal... Ich mach die Diskussion mal andersrum auf. Wo steht eigentlich, dass wenn ich ein Gutachten erstelle, dass da ein Wert stehen muss? Naja, also es ist ja so, dass in unserer Welt ist es ja so, wir haben Gutachten und unten kommt eine Zahl raus. Ja?
Weil ich jetzt gedacht hätte, das geht einher mit dem Verkehrswert, weil... Wo,
ja,
wie,
aber
wo
wenn ich jetzt, ja genau, aber wenn ich jetzt deiner Argumentation folge und sage, ich habe keinen Verkehrswert, ginge das nicht theoretisch sogar, dass ich dann ins Gutachten schreibe, es ist kein Verkehrswert ausweisbar, da das Objekt nicht transaktionsfähig ist?
Ja, und warum hast du das in dem Fall nicht gemacht?
Also erstmal, weil mir gerade die Idee erst kommt, zum Zweiten ist es aber auch so, dass ich... Muss ja auch mal ehrlich sein. Vielleicht ändere ich das noch mal. Aber was für mich noch mal ein maßgeblicher Punkt ist, ist, wir sind ja so gebrandet da drauf, Werte auszurechnen. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst einen Auftrag vom Gericht.
Ei.
Beweisbeschluss, Gerichtsgutachterin Anne. Ja? Und du sollst quasi den Verkehrswert feststellen zum Tag X. Und jetzt schreibst du in dein Gutachten, es ist kein Wert ausweisbar, da das Objekt nicht transaktionsfähig ist.
Wirst du doch geköpft.
Da bringst du wahrscheinlich die gesamte deutsche Richterschaft gegen dich auf, keine Ahnung. Also, und das ist so ein Punkt. Und deshalb ist es vielleicht wichtig, und das ist etwas, was ich quasi ins Gutachten geschrieben habe, dass dieser eine Euro eher symbolische Bedeutung hat, weil das Objekt nicht transaktionsfähig ist. Ja? Das heißt, dieser eine Euro, der hat sich so, weil das liest man ja auch in der Zeitung immer, ne, symbolischer Euro oder so. Das hat sich, das ist quasi gar nicht der Wert, ein Euro, sondern das ist die Symbolik, wenn man so will.
Spannend.
Und das ist ja zum Beispiel hier da im Osten bei euch. Da gibt es ja sehr viele Schlösser und Herrenhäuser und so weiter und so fort. Und die werden ja auch unter Sanierungsauflagen dann für einen Euro verkauft zum Beispiel. Die wären ja sonst auch nicht transaktionsfähig.
Ja, das stimmt. Weil das ist also, wenn ich mir das so überlege und ich jetzt das mal aus Maklersicht sehen würde so und sage, ich müsste zu einem Kunden dieses Objekt geben und sagen, rein theoretisch müsste ihnen der Verkäufer noch 500.000 Euro geben, dass sie sich dieses Projekt annehmen. Ne? Also das ist quasi, aber gut, dann könnte man auch wieder überlegen, was ist erforderlich, damit es den Eigentümer wechselt. Gut, dann bräuchte man halt wieder einen Markt. Oh Mann, das ist echt spannend. Also das ist das Thema, weil das schwebte mir schon ganz häufig so im Hinterkopf, wenn ich sage, okay, also wir denken jetzt nochmal an das Objekt, was wir letzte Woche besprochen hatten. Da sehe ich das mit dem 0 Euro, ne, weil da wäre es ja auch tatsächlich eine Schenkung gewesen. Weil das, würde ich sagen, kriegt man wirklich weiter. Ne? Weil derjenige hat ja nichts zu befürchten. Der muss ja letztendlich nur abwarten, bis die Wohnungsrechte erlöschen. Ja, aufgrund Todesfall oder ähnlichem. Weil dann kann ich es ja wieder nutzen. Ich weiß zwar nicht wann, weil ich weiß ja auch nicht, welches lange Leben demjenigen vergönnt ist. Ne? Und dementsprechend muss dieses Risiko irgendwo bepreist werden. Das, finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Aber in so einem Fall wie bei dir, wo ich wirklich absehen kann, ich nehme es jetzt halt nicht nur und hab's, sondern ich habe Auflagen, ich habe wahrscheinlich Bußgelder. Weiß ich nicht, bevor ich irgendwas damit machen kann, muss ich hier erstmal lahmlegen. Ne? Dann, wobei, wenn man jetzt nochmal überlegt und sich das Gutachten durchdenkt, dann haben wir ja bei dieser, oder du in dem Moment, bereits die Abrisskosten berücksichtigt. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir rein theoretisch ein planes Grundstück kriegen. Oder ist das jetzt schon wieder zu einfach? Weil dann ist es ja wieder was anderes. Dann würde ich sagen, ja gut, ein lahmgelegtes Grundstück, nachdem die baulichen Anlagen abgerissen worden sind, das ist wieder okay. Oder war das jetzt, denke ich jetzt völlig falsch?
Naja, der Verkehrswert kommt ja wieder, wenn ich dann diese Investition getätigt habe. Ja.
Ja.
Aber es sind ja die Verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag festzuhalten.
Ja.
Und natürlich nur das zu berücksichtigen, was aufgrund konkreter Tatsachen und mit hinreichender Sicherheit eintreten wird. Und das habe ich ja nicht.
Spannendes Thema.
Finde ich auch.
Gottes Willen, wir würden uns drohen noch so 1-2 Hallen, wenn ich jetzt an die letzten Kontakte der letzten Tage denke, da. Weiß ich nicht, wir haben vorhin schon mal so den Spaß gemacht, das darf man gar nicht so laut sagen. Es schickt sich so ein bisschen an, dass wir so die 1-Euro-Gutachter werden. Das ist irgendwie alles ein Euro
wert.
Kommen Sie zu uns, wir schreiben 1-Euro-Runde. Nein, bitte nicht. Das ist jetzt hier absoluter Spaß gewesen an dieser Stelle. Das ist nicht das Ziel der Sozietät. Nein. Sehr schön. Ich fand es spannend. Vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke und mein herzliches Beileid an die Erbengemeinschaft, die sich jetzt mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen muss.
Mein herzliches Beileid an deinen Finger. Ich hoffe, das wird bald wieder.
Nee, wird's nicht. Tatsächlich. Das wird jetzt ewig dauern und das wird ich gewisser Grad der Behinderung vielleicht, als ich mit den Ohren anerkenne oder so. Ich weiß es nicht. Das Tippen ist auf jeden Fall maximal schlecht damit. Das habe ich schon festgestellt. Naja, gut.
Geht in die raus, Welt hinaus. Ich kriege das nicht hin, ne? Geht in die Welt hinaus und bewertet.
Aber richtig.
Alles gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Euer ImmoMag2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zeigt, dass die CO2-Emissionen bei Neubauten im Schnitt 2,4-mal höher sind als bei Sanierungen. Selbst eine effizientere Nutzung kann das nicht ausgleichen. Untersucht wurden 19 Sanierungsprojekte. Die grauen Emissionen, also die CO2-Belastung durch Baumaterialien und Bauprozesse, sind dabei bis zu 2/3 niedriger als beim Neubau. Je früher eine Sanierung erfolgt, desto größer ist der klimatische Vorteil. Die DGNB empfiehlt, den Gebäudebestand zu erhalten und klimagerecht zu modernisieren. Die Studie soll als Grundlage für die künftige Ausrichtung von Bau- und Klimapolitik dienen. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge. Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.